Aktiv Radio Interview.
Und immer wenn's Bing macht, dann ist Aktiv Radio Interview Zeit. Oder besser gesagt, Gesprächszeit. Es ist ja nicht ein klassisches Interview, Fragen-Antworten, sondern es ist ein Gespräch und hoffentlich auf hohem Niveau. Und ihr wisst, unsere Gäste sind absolut top-class. Ich habe mega Freude, dass ich die Leute begrüßen darf, Frauen und Männer aus der deutschen Schweiz, die hier etwas zu melden und zu sagen haben. Oder auch Leute, die eigentlich vorstreben und etwas wollen verändern in der Schweiz, die sind auch ganz herzlich willkommen. Jetzt haben wir aber jemanden, der bestanden ist. Jemand, der schon länger für die Schweiz kämpft, zugunsten von der Schweiz schafft und ein ganz hochgradiger Unternehmer ist. Er war lang Chef von 20'000 Mitarbeitern. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. 20'000 Mitarbeiter, das entspricht einer mittleren, kleineren Stadt in der Schweiz. Also aber nicht Bürgermeister, sondern eben Chef. Er hat etwas zu tun mit Kunststoff. Also er ist, schaut, dass die Autoindustrie vorwärts kommt, dass die Medizinindustrie vorwärts kommt. Und er ist eigentlich mittlerweile ein Hiesiger, aber er ist trotzdem ein Zugewanderter. So, jetzt ist schon relativ viel gesagt. Wir wollen alles über ihn wissen. Er heisst Jobst Wagner, er ist 1959 geboren. Er hat seine Firma ausgehend in Muri, Bern und wohnt, glaube ich, in Gerzen. Ist das richtig?
Genau.
Jobst Wagner, herzlich willkommen.
Danke, Dani. Freut mich sehr.
Jobst, ich habe gesagt, du bist eigentlich ein Zugewanderter auf eine Art, ein bisschen, oder? Aber wenn man dich hört, ist da ein breites Berndeutsch dabei. Erzähl uns ein bisschen, wo kommst du her?
Ich bin in Deutschland geboren, und zwar in Nordbayern, an einem Ort im 1959, wo der Kalte Krieg sehr visibel und tangible war. Nämlich in dem Dreiländereck zwischen DDR, Nordbayern und Tschechien. Und wir haben dort gelebt und meine Eltern waren dort als Unternehmer. Und nachher hat mal die Eltern angekündigt, im 67, wir gehen jetzt auf Kanada, weil wir da ja die kalte Kriegssituation gespürt hat und einfach auch gewisse Veränderungen im Unternehmen stattgefunden haben. Und nachher sind wir 3 Jahre in Kanada gelebt, in Montreal. Das hat mir sehr gut gefallen und meine Geschwister die auch. Und dann hat es plötzlich geheißen, wir gehen jetzt nicht mehr nach Deutschland zurück, sondern in die Schweiz. Und ja, dann sind wir also hier im 1970 sind wir auf Muri gekommen. Und seither bin ich in Muri und in der Schweiz und fühle mich aber heute als Schweizer und bin auch Schweizer.
Wo ihr in Deutschland seid, habt ihr ein bisschen, wenn wir sagen, fast ein bisschen weichlich neu bekommen in diesem Kalten Krieg. Also du hast gesagt, es war alles grenznah, Deutschland, DDR, Tschechien. Habt ihr damit müssen rechnen an dem Vorsicht, dass man euch allenfalls euer Unternehmen wegnimmt dort?
Ja, so würde ich jetzt nicht gehen, aber es war immer so ein bisschen präsent, die Spannung dann in den 60er Jahren. Gerade, meine, man hat im 61 ist die Mauer gebaut worden, man hat das nachher dort auch gesehen und gespürt. Und man hat einfach ein bisschen vorausgeschaut und gesagt, wenn mal irgendetwas wird passieren, dann wollen wir irgendwie uns den Vorwurf nicht machen, wir haben nichts gemacht. Und darum hat man sehr stark auch schon in den 50er und 60er Jahren internationalisiert im Unternehmen. Und sie nachher
also man kann gehen. Schon sagen, die Vater, Helmut Vorname, war ein Visionär sein ganzes Leben lang, immer weiter. Also auch wenn er angefangen hat, er ist in einer Familie aufgewachsen, die mit Leder oder Ledergerberei etwas zu tun hatte. Und er ist nachher zum Kunststoff übergegangen und hat jetzt mit euch zusammen, mit der Jungmannschaft, ein riesiges Ding aufgebaut. Das kann man glaub, nur machen, wenn man A. visionär ist und B. zwischendurch einfach sagt, all in. Also jetzt will ich es einfach wissen. Und dann gibt es daheim mal den Moment nur sehr voilà. Das ist die Zeit, die sind wahrscheinlich vorbei jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, so bringt man es allein in einer Generation oder ich sage mal in anderthalb Generationen, bringt man sonst so ein Unternehmen gar nicht zusammen.
Ja, das ist sicher richtig. Also die Urgroßeltern haben die Lederfabrik gestartet und man hat das nachher im Zweiten Weltkrieg, also im 1907, im Zweiten Weltkrieg wieder aufgefahren und Kunststoff hat tatsächlich mein Vater als Substitution zum Leder eingeführt und hat nachher sein Medizinstudium abgebrochen. Und man darf sagen, er war sicher visionär gewesen, aber es hat auch die konjunkturelle Entwicklung nach dem Krieg hat natürlich das viel Rückenwind gegeben, dass man hat können, das Unternehmen nicht nur aufbauen konnte. Und leider hat man übrigens die Produktion in den 60er Jahren eingestellt, sondern einfach auch den internationalen Approach und die Verbreitung in heute irgendwo um die 90 Länder, wo wir präsent sind, dann schon hat können starten.
Wenn du dich zurückerinnerst an deinen Vater, wie war das so der Übergang? Also, wenn jemand ja so ein Unternehmen aufbaut, dann ist er ja richtig der Patriarch. Also, ich glaube, das geht gar nicht anders. Also, der macht jede Entscheidung selber. Es geht alles bei ihm über den Tisch. So intensiv, dass im Prinzip ein Dritter, der zuschaut, sagt, das kann ja gar nicht, das geht gar nicht. Oder? Der Tag hat ja nur 24 Stunden. Oder? Und wie war der Übergang zu eurer Generation? Das sind vier Kinder, also die Papi und Mami haben vier Kinder gehabt, das sind zwei Brüder und zwei Töchter. Und die beiden Gielen haben das Unternehmen nachher übernommen. Die Töchter sind Miteigentümer, aber fernbleiben. Wie ist der Übergang gegangen? Magst du dich das so ein bisschen erinnern? Hat dein Vater dich früh einbezogen? Oder hast du müssen bekämpfen an und für sich um Beachtung kämpfen in diesem Unternehmen?
Das würde ich gar nicht sagen. Also ich habe mich immer für das Unternehmen interessiert. Und rein von meiner Biografie ist es so, ich habe sehr jung geheiratet. Ich bin mit 20 Vater geworden. Ich habe drei Kinder aus erster Ehe und ein Kind aus zweiter Ehe. Und habe dort eigentlich auch sehr rasch mich entschieden, ich will in die Firma einsteigen mit 25 Jahren
nachher in Bern. Also du hast dich entschieden?
Ich habe mich entschieden.
Nicht der Vater Helmut ist gekommen und gesagt, Jobst, wir brauchen dich.
So war es nicht ganz gewesen, nein. Ich habe mich selber entschieden, ich habe das wollen. Und ich habe mich auch schon während dem Studium mit diesem Thema beschäftigt, mit dieser Frage beschäftigt. Und er hat das aber natürlich auch sehr gut gefunden, dass ich mich so entschieden habe. Und jetzt zu deiner Frage. Wir haben den Generationenwechsel im 2000 gemacht. Dann war ich 41 und er war 75. Ich habe einfach gewisse Bedingungen gestellt, unter denen ich bereit bin, das zu machen. Und er hat das akzeptiert. Und von dem her ist eigentlich der Wechsel sehr geordnet stattgefunden und wir haben das nachher auch können so realisieren. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg gewesen, wie wir es machen können.
Du mit deinem Bruder zusammen, Veit, du warst der Präsident vom Verwaltungsrat und der Veit war Vizepräsident gewesen. Vor kurzem hat er täuschelt, ihr zwei, oder? Dass der Veit ist Präsident geworden und du hast dich ins Vizepräsidententum zurückgezogen. Der Veit hat auch Auslanderfahrung gesammelt, oder? Also er hat die englischen Gesellschaften, Südafrika, überall wo Englisch geredet worden ist er verantwortlich gewesen für das Unternehmen. Und das hast du weniger gemacht, oder? Du bist eigentlich stationär gewesen.
Nein, das stimmt nicht. Also ich war selber 5 Jahre in Amerika und habe dort gearbeitet, von 1987 bis 1991 auch für die Firma. Er ist nachher später 5 Jahre auf Amerika. Also wir haben dort, wenn du so willst, beide das Gleiche gemacht, einfach Zeit versetzt. Mein Bruder ist ja 5 Jahre jünger. Und das ist schon so, dass wir beide die Auslandserfahrung haben. Nebst vielen Reisen natürlich, das gehört auch dazu. Und dort ist für mich klar gewesen, nach 20 Jahren, es muss ein Wechsel her. Ich wollte nicht mit 75 erst, das war natürlich eine andere Generation, gewesen, den Wechsel vollziehen, sondern wir haben das eben vor 3 Jahren gemacht. Und das ist für mich so die Vorbereitung auch für ein bisschen veränderte Lebensphase. Nicht unbedingt ruhiger, aber verändert.
Du hast ja nicht nur die Firma gewidmet, also deine 20'000 Mitarbeiter, sondern du hast dich auch massiv der Kultur gewidmet. Und die Liste die ist elend lang, also die geht vom Kunstbereich über alles, was man sich denken kann. Du hast Stiftungen gegründet. Wie hat die Alltag so ausgesehen? Also du hast die Firma müssen führen, von Muri aus. Klar, du hast ja nicht 20'000 Leute müssen führen, sondern du hast ein paar müssen führen und du hast wieder deine Geschäftsleitungen gehabt, nachher auf der ganzen Welt. Und wie hat der Alltag ausgesehen? Also deine Stiftungen, dein kulturelles Engagement? Familienengagement und die Firma. Wie hat das etwas ausgesehen?
Vielleicht noch zum Verständnis. Also sowohl mein Vater, schon 10 Jahre bevor der Generationenwechsel war VRP, er war nicht CEO. Und ich habe von Anfang an, das war eben eine meiner Bedingungen, gewesen, als VRP dann im 2000 übernommen. Mein Bruder, wie du gesagt hast, ist Vizepräsident. Das heisst, ich war schon stark natürlich im Geschäft eingebunden, gewesen, aber nicht der operative CEO, weil wir das seit Jahren einem fremden, familienfremden CEO haben können geben. Und da muss ich sagen, aufgrund von dem ist überhaupt die Tätigkeit in anderen Bereichen möglich gewesen, weil als CEO hätte ich das nicht zeitlich können machen können. Und ja, mein Tag ist einfach extrem divers. Also ich bin ein Frühaufsteher, ich fahre so um 5-6 an und höre dann am Abend irgendeinmal auf. Und das Wochenende gehört auch dazu. Und so ist man halt im Sinn von einem Unternehmer, der sich das so sich organisiert, dass man alles unter einen Hut bringt, unterwegs. Wie das genau war, jeden Tag weiß ich nicht, weil es jeden Tag anders war.
Die Bilanz bringt ja immer wieder die 300 Reichsten der Schweiz. Hast du schon eine Woche, bevor du rauskommst, regst du dich schon wieder auf, dass es jetzt wieder passieren muss? Oder schaust du dem eigentlich gelassen entgegen?
Ja, mittlerweile schaue ich dem gelassen entgegen. Ich habe mich eine Zeit lang aufgeregt. Aber ich habe jetzt dort jemanden, der mich fragt, was ich so schreibe. Und nachher können wir das miteinander besprechen. Ich wollte eigentlich, dass wir nicht mehr erscheinen, aber es war nicht möglich. Und jetzt muss man sich dem Ranking halt einfach hingeben und das Beste daraus machen.
Wer liest das eigentlich? Wer ist eigentlich so spannend interessiert? Schaust du es selber auch an, nehme
ich
an, oder?
Ich schaue es selber auch an, ja klar.
Kannst du schauen, wer ist jetzt vor mir und wer ist hinter mir?
Das ist mir ehrlich gesagt völlig gleich. Ich schaue es mehr an aus Interesse, wer da sonst drinnen ist und erfasst ist. Aber ja, das ist der Voyeurismus, der heute um sich gegriffen hat. Nicht greift, er hat um sich gegriffen seit Jahren. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Polarisierung, die betrieben wird. Arm, reich und die Reichen und die Armen. Ja, dort einfach, vielleicht nachher noch etwas dazu zu sagen. Und ich finde das eigentlich nicht eine gute Sache, das Ranking. Aber es ist in Amerika angefangen mit Fortune 500 und klar, Europa hat das vor Jahren nachgeackert.
Genau, wenn wir in der Schweizer 500 machen, wäre schon fast jeder dabei, oder?
Ja.
Genau, darum hat man das auf 300 gemacht.
Genau.
Gehen wir nochmal zurück nach Kanada. Mhm. Da bist ja du schon 80 gewesen, wo du auf Kanada gegangen bist. Und Montreal ist, glaube ich, französischsprachig.
Dann war es noch primär englischsprachig, aber nachher ist Anfang 70er Jahre ist nachher die zweisprachige Gleichsprachberechtigung eingeführt worden. Aber wir sind in eine englischsprachige Schule gegangen. Dann, ja.
Und Quebec ist französischsprechend?
Ja, genau.
Montreal
ist übrigens die zweitgrößte französisch sprechende Stadt auf der Welt nach Paris. Und Quebec ist mehrheitlich französischsprachig.
Ja. Aber du hast schon ein Umfeld gehabt dort. Und ist das Umfeld dann französisch gewesen, oder ist das englisch?
Nein, wir waren dort im englischen Bereich von Montreal, gewesen, im Ort, der Westmount heisst. Ja.
Das ist eigentlich noch eine wichtige Zeit für einen jungen Bub, oder? Also 8 bis 11, etwa so ungefähr, 3 Jahre. Hast du noch Freundschaften in Kanada, die von damals herkommen?
Heute nicht mehr, aber ich hatte lange Jahre Freundschaften gehabt und ich muss sagen, das waren wirklich, wie du sagst, total wichtige Jahre gewesen und ich habe dort sehr viel gelernt. Lustig ist, es hat einfach dann geheißen, wir gehen auf Kanada, wir hatten ein bisschen Englischstunden gehabt, ich bin am ersten Tag in die Schule gegangen und eigentlich fast nicht Englisch können und 3 Monate später konnte ich Englisch reden. Also man ist als junger Mensch mit 18 schon sehr aufnahmefähig.
Als du nachher für die Firma auf Amerika bist, ist das wieder zu gut gekommen?
Absolut.
Ja. Hast du noch im Ohr gehabt?
Ja. Also wir sind sehr häufig in Kanada nachher gewesen, jedes Jahr. Wir sind auf Amerika gegangen. Wir haben wirklich einen recht intensiven Bezug zu beiden Ländern und sind jedes Jahr mehrere Wochen dort gewesen.
Du betreibst einen Sport, wo man sagt, das mache ich jetzt wirklich nur die 300 hier, die in der Bilanz sind, davor kommen. Du spielst Polo.
Ja.
Polo ist ein Türsport. Wie viel Ross braucht man beim Polo?
Also man kann Polo mit einem Ross spielen.
Aber ist es ein armes Ross, oder?
Ja, also wenn man jetzt turniermässig unterwegs ist, sollte man eigentlich 4 haben oder mindestens 2. Man darf einfach in diesen 4 Spielen nicht ein Ross nach dem anderen gleichermaßen spielen, aber die meisten haben mindestens 4 Ross. Ja, das ist schon so.
Kannst du uns ganz schnell in 2 Sätzen sagen, wie man Polo spielt?
Ja, man spielt Polo 4-4. Übrigens gemischt, Mann und Frau ist völlig egal, gibt da keine Regeln. Die Regel ist, dass man nur rechts spielt, mit dem rechten Arm, schon aus Sicherheitsgründen.
Und der Linkshänder kann gar nicht mitmachen?
Er muss rechts spielen.
Das ist aber noch schwierig für den. Da muss doppelt gut sein.
Ist sein Problem oder ihr Problem. Man muss doppelt gut sein, aber es geht. Also sonst würde es Polo gar nicht geben. Es ist übrigens ein 1000-jähriger Sport. Und wir haben 2017 Polo Bern, 7 Polo Bern gegründet vor 15 Jahren. Und wir sind sehr grassroots. Also wir sind nicht Shishi und nicht Champagner, sondern für uns ist wirklich Sport und das Ross im Zentrum. Also es spielen 4 gegen 4. Und jedes Spiel geht 7 Minuten und pro Turnier spielt man 4x7 Minuten. Das ist in Kurzform, um was es geht. Der Ball ist ein bisschen grösser als ein Tennisball, besteht aus Kunststoff und Schläger sind in der Regel Holzschläger.
Das sind so lange Schläger.
Ja.
Du sitzt auf dem Ross oben, ja. Und dann tut man so ausholen und peng, und dann sollte man noch das Goal erreichen nachher.
Das wird man das Goal erreichen. Man ist einfach mit 40-50 Stundenkilometern unterwegs. Muss mit seinem Team kommunizieren. Also es ist für mich eigentlich der Sport, wo der ganze Körper und Geist und Kommunikationsfähigkeit hochgradig fordert. Und das ist für mich die Faszination.
Und die Regeln gibt es auch, also Offside, ja, zum Beispiel?
Unbedingt. Es gibt ein bisschen vergleichbar mit Fußball. Und es gibt Hurlingham Rules, das ist die englische Behörde, wo man sich weltweit daran hält. Und es ist ein recht dickes Büchlein. Es ist primär aus Sicherheit, viel Sicherheitsregeln.
Es gibt ein paar Stichworte zu dir, Jomps. Das ist Vertrauen, Loyalität, Zusammenhalt, Verantwortungsbewusstsein. Das hast du von daheim mitgebracht.
Ja.
Das ist bei euch wirklich gelebt worden.
Genau.
Und das wird auch über dich geschrieben. Ist das tatsächlich so? Oder musst du sagen, das ist auf dem Papier und Papier ist geduldig?
Ich glaube, so Werte, das ist nicht etwas, das einfach auf dem Papier kann stehen und man wendet es nicht an und sagt es nur. Das ist ein Fake, das ist nicht authentisch. Handkehrum muss ich auch sagen, so etwas entwickelt sich weiter. Jeden Tag muss man das wieder auch beweisen, muss man sich dort Gedanken machen, wie man das kann leben und wie man das in seinem Umfeld kann einbringen kann. Also es ist ein Dauerprozess und ich glaube, wir leben das auch in der Firma schon sehr, leben wir danach. Aber ja, Fehler passieren überall. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jeden Tag gleich bin. Ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein. Aber das ist unser Anspruch, so sind wir aufgewachsen. Und wir sind als Familienunternehmer wirklich so, dass wir auf Boden bleiben und nicht abheben. Ich glaube, das ist mal eine wichtige Voraussetzung.
Wie gross ist eigentlich der Egoismus von Mitarbeitern, sage ich jetzt mal? Also du sagst Vertrauen, Loyalität, Zusammenhalt etc. Und es passiert ja immer wieder mal bei 20'000 Leuten. Passiert doch das, dass jemand seine Position missbraucht? Bist du mit dieser Situation jetzt als Verwaltungsrat auch konfrontiert manchmal, vielleicht im höheren Kader innen, oder ist dir das eine Alltagsgeschichte, die halt die CEOs müssen in die Ordnung bringen?
Ja, wir haben natürlich Compliance-Regeln, wo dort am Ende letztlich der Verwaltungsrat auch über das Audit-Committee, über solche Fälle, und die gibt es in jeder Firma, immer wieder informiert und orientiert wird, oder wo man das Internal Audit losschickt, wie Verdachtsmomente sind. Ich glaube, heute muss man einfach dort sehr vorsichtig sein und sehr alert, also sehr aufmerksam sein. Überall, wo geschaffen wird, wo gehobelt wird, sind Späne, das ist klar. Aber auch das ist noch ein Thema, Unternehmenskultur, wie man dort lebt. Und es ist natürlich so, wenn man das so ausreizt, dass eigentlich nur noch der Profit im Zentrum steht, dass nur noch quasi das Geld zählt, dann ist von mir aus gesehen die Gefahr auch grösser, dass Missbrauch betrieben wird. Wenn man die Werte hat und das gelebt wird und auch als Vorbild anerkannt wird, jetzt angefangen bei den Eigentümern, dann ist auch der Geist im Unternehmen ein bisschen anderer, als wenn man einfach getrieben wird, alles auszureizen.
Es ist wirklich schwierig, so etwas durchzustieren. Bei 170 Standorten, über 40 Werke weltweit, eben um 20'000 Leute, da ist eigentlich jeden Tag irgendwann der Teufel los.
Ja.
Spürst du das oder kommt das gar nicht zu dir rauf?
Also zum Teil spürt man das. Es ist ja auch eine Frage, wie man mit dem, wie offen das man ist, dass man das will spüren oder ob man es zu einem gewissen Grad will ignorieren. Aber ich will das schon ein bisschen spüren, was jemand da geht, aber das muss man dosiert anschauen. Ich meine, es gibt ja Unternehmungen, die sind 10 oder 50 Mal so gross wie wir, das funktioniert auch. Und ich glaube, dort muss man als Verwaltungsrat einfach einen gesunden Mittelweg finden. Weil wenn man jeden Fall kennen will, dann wird man wahnsinnig, das geht gar nicht.
Ja, und du bist ja eigentlich nicht operativ, sondern du bist für die Strategie mitverantwortlich. Ja. Die Strategie geht woher? Also die machen Kunststoff in verschiedenen Bereichen, Bau. Du hast mal in einem Interview gesagt, ja, da verdient man ja nichts mehr, oder? Und nachher machen die automativ, also die geht in die Autoindustrie. Wir können wir nachher noch ein bisschen über die deutsche Autoindustrie reden, da habe ich meine eigene Meinung dazu im Moment. Da verdient man auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Wo kommt das wirklich das Batzeli noch her bei der EA?
Also das klingt jetzt, wie wenn man gar nie mehr Geld verdienen kann. Es ist schon nicht so, aber es ist sehr branchenabhängig. Also in dem Medizinalbereich, wo wir tätig sind, sind natürlich andere Margen und Gegebenheiten als jetzt in der Zulieferindustrie für Automotive. Und wir sind im Moment sehr dran, unser Portfolio sowohl desinvestitionsmässig als auch zukaufsmässig zu bereinigen. Und das ist jetzt
und in welche Richtung geht das? Also Medizin ein bisschen hoch? Und automativ ein bisschen ab, oder?
Genau, und der Baubereich ist nach wie vor sehr spannend. Ich muss sagen, da haben wir jetzt auch uns sortiert und belegen auch zum Teil Nischen oder Sonderanwendungen, die von der Profitabilität her durchaus interessant sind.
Die sind auch im Umbau tätig. Also ich mache mich das erinnern. Ich bin mal konfrontiert worden, als ich noch keine Ahnung hatte, wo man, wenn man umbaut und eine Bodenheizung rein tun, hat man ja keinen Platz für Bodenheizung rein zu tun. Und dann muss man so ganz eine schlanke Bodenheizung rein tun und wieder einen Belag drauf. Genau. Und das ist noch ein Real-Produkt. Und dort habe ich das Logo, glaube ich, das erste Mal gesehen.
Ja, wir sind halt nicht sehr offenkundig als Produkt. Wir sind meistens hinter der Wand oder im Boden oder im Fußball unter dem Rasen. Also im Sinne Intel Inside, aber das ist genauso. Und gerade der Renovationsbereich ist ein sehr interessanter Bereich, weil dort wird zum Teil weniger gespart als im Neubaubereich. Und das sind so Nischen, die wir abdecken.
Und der funktioniert eigentlich meistens, der Umbaubereich. Ja. Und wenn Zinsen oder so sich verändern, dann kann sein, dass der Neubaubereich im Moment lang ein bisschen leidet.
Das ist so, aber im Renovationsbereich ist die Bereitschaft, eben zu renovieren, tendenziell grösser. Aber klar, der Neubaubereich, wir sehen es ja, wir brauchen mehr Wohnungen in der Schweiz oder auch in anderen Ländern. Der ist im Moment zum Teil notleidend, aber ich bin überzeugt, das wird wieder, it will come back.
Bei mir am Mikrofon bei Aktiv Radio der Jobst Wagner. Er repräsentiert unter anderem seine Familienfirma, die Rehau, eine Kunststofffirma. Kommen wir schnell in Richtung Osten, gehen wir nach Russland. Kriegssituation bedeutet, dass man halt irgendwann muss Stellung nehmen muss und nicht einfach so weiterfahren kann, wie man geschafft hat. Und ihr habt Werke in Russland gehabt. Und die habt ihr neutralisiert oder zugemacht. Wie sieht das aus? Ist das für immer oder tut man die irgendwie einmotten, so ein bisschen einfach Tücher überall drüber legen und sagt, wenn es sich wieder normalisiert ist, kommen wir wieder? Was ist mit den Mitarbeitern passiert und wie stark seid ihr in Russland engagiert gewesen?
Also wir haben eine Woche nach dem Angriff auf die Ukraine entschieden, dass wir in Russland nicht mehr länger im Geschäft bleiben wollen. Das haben wir auch öffentlich kommuniziert. Wir haben nachher nach Möglichkeiten gesucht, wie wir dem Nachachtung verschaffen können und haben das nachher über eine Management-Buyout-Lösung gemacht.
Das Werk, das läuft immer noch in diesem Fall?
Es ist es jetzt unter einem anderen Management, respektive unter einem anderen Titel und auch andere Namensgebung.
Und die geht dann nicht mehr zurück nachher? Also es ist nicht wieder ein Takeover nachher? Also wenn es wieder funktioniert und die Russen sind wieder brav und so weiter, dann gehen sie wieder? Oder ist jetzt das mal, das ist es gewesen?
Das ist es gewesen. Ich glaube auch, dass das jetzt absehbar nicht wird ändern und man muss einfach auch sehen, wir sind auch in der Ukraine aktiv, nicht mit der Produktion, so wie in Russland. Also wir sind ja seit über 25 Jahren in Russland, hatten dort rund 900 Leute gehabt. Und in der Ukraine sind wir etwa 150 Leute. Dort werden wir sicher weiter präsent sein. Wir haben dort auch, leisten auch Beiträge zum Wiederaufbau. Wir haben das kürzlich auch mit dem Bundesrat Cassis an der Wiederaufbaukonferenz in Berlin thematisiert. Und das ist für uns jetzt das Thema. Und Russland ist sehr schmerzhaft, muss sagen, es ist ein Totalabschreiber, aber ich glaube, dort muss man eben auch glaubwürdig sein. Entweder ist man Demokrat und entweder ist man der, wo auch die Werte von der Demokratie, vom Humanismus, vom Christentum aufrechterhaltet, und dann muss man auch konsequent sein und so eine Entscheidung treffen. Aber uns hat das extrem viel Geld und Nerven und Zeit und alles gekostet, aber Wir stehen da dazu.
Habt ihr noch Kontakt mit dieser Firma? Ich meine, es waren 900 Leute gewesen. Wie viele sind sie jetzt noch?
Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber es werden ein bisschen weniger sein. Aber wie schon gesagt, sie produzieren weiter.
Wie haben ihr das gemacht mit den Lizenzrechten und so? Also, wenn die ein Produkt machen, wo Rehau draufsteht, oder? Und die Maschinen laufen weiter und der Stempel Rehau geht vielleicht weiter drauf, wie tut man so etwas handhaben?
Ja, da gibt es Verträge. Ich kann das jetzt im Detail auch nicht gerade sagen, aber wir haben das alles vertraglich geregelt und das ist natürlich von der IT, von der ganzen Intellectual Property und so, hat man das müssen entsprechend klären. Aber das ist wirklich in dem Sinn abgenabelt.
Ihr habt auch in Shanghai sind ihr aktiv, und, also China und Shanghai haben ihr auch gelitten während der Corona-Zeit, wo die Chinesen radikal dicht gemacht haben. Das ist jetzt ganz eine andere Geschichte. Also in Russland müssen einfach hören und sagen, das entspricht nicht mehr unserem westlichen Gedankengut. Das wollen wir gar nicht, auch wenn es finanziell weh macht. Wie war das in China, gewesen, wo die Werke zugemacht worden sind, also wo die Regierung gesagt hat, dicht machen?
Das war noch interessant. Also wirklich dicht hat man nicht gemacht. Es hat so weit geführt, dass zum Teil Mitarbeitende im Werk geschlafen und gewohnt haben, sodass man weiterhin dürfen produzieren, aber man hätte einfach nicht rein und raus können. Also hat man dort die Produktion können, zum Teil nicht vollumfänglich weiter aufrechterhalten. Und da muss ich sagen, das ist sehr eindrücklich. Ich war häufig in China, bin jetzt aber seit Corona nicht mehr dort gewesen. Aber das ist, in dem Sinne ist der Betrieb weitergelaufen. Also es ist ganz anders jetzt als Russland. Aber ja, wir beleuchten und betrachten natürlich China auch aus einer strategischen Sicht. Und was jetzt da im Moment alles in Asien passiert, da muss man auch sehr aufpassen, wie die Sachen sich weiterentwickeln für europäische Unternehmungen dort vor Ort.
Eben, die kommen eigentlich gar nicht zur Ruhe. Die sind um den Globus herum, oder?
Ja.
Die Sonne geht immer neu auf und irgendeine Regierung spinnt immer.
Das ist so, aber das ist auch nichts Neues. Also wir gehen mit dem, glaube ich, um wie alle anderen Unternehmungen auch. Aber die Intensität und der ganze Change, der stattfindet, auch von der geopolitischen und wirtschaftlichen Seite, ist natürlich schon extrem seit Corona speziell intensiv geworden. Das ist der Unterschied.
Ich würde gerne mal zurückkumpen, viele, viele Jahre, ins Jahr 1948, wo dein Vater, der Helmut, angefangen hat mit dem Kunststoff. Da hat er unter anderem die Idee gehabt, dass er doch auch für die Autoindustrie bereits tätig werden könnte. Und zwar habe ich gelesen, es waren Handgriffe, damit man, wenn man so durchgeschüttelt worden ist. Ja. Und das andere war das Trittbrett. Mhm. Also früher, hat man, wenn man Türen aufgemacht hat, hat man von außen noch ein Trittbrett gehabt. So wie bei den Gutschen. Und das hat er auch produziert. Und er hat, wenn man sagt, das Glück gehabt oder die Weisheit gehabt oder was auch immer, dass er mit dem Volkswagen-Konzern in Kontakt gekommen ist. Und der VW Käfer hat unter anderem ein Real-Trittbrett und ein
Real-Schlaufen.
Exakt, ja. Und das Ding ist ja durchgestartet wie verrückt. Ist das, kann man sagen, ist das eigentlich der Durchbruch von Real?
Also sicher ist der Durchbruch, der im 81 stattgefunden hat, wo die Entscheidung von Daimler passiert ist, dass man nicht mehr die Metallstoßfänger oder Stoßstangen hat, sondern Kunststoff integriert mit der Karosserie. Das war für uns eine ganz wichtige Weichenstellung.
Dort hat man, also das war viel später gewesen, oder?
Das war später. Also 1948, das würde ich sagen, die ersten 30 Jahre, die sind stetig aufwärts. Aber für uns jetzt als Unternehmung ist das als Lieferant für Daimler ist eigentlich der grosse Aufschwung gewesen.
Das ist Mercedes. Genau. Also sie haben sich entschieden, nicht mehr chromige, metallige Stoßfänger zu machen, sondern die sind aus Kunststoff gemacht worden.
Genau.
Und die hat ja, glaube ich, noch so Federn hinter dran gehabt, dass wenn man einen leichten Touch gemacht hat, dass man es nicht einmal gesehen hat.
Genau. Und dort haben wir den Auftrag bekommen für die E-Klasse. Das war ja der kleinste Mercedes gewesen. Und der ist sehr, sehr populär geworden. Das war eine gute Modellpolitik gewesen. Und das war für uns ein sehr Treiber gewesen, auch vom Wachstum. Da hast du da völlig recht. Und das ist schon eine Art Durchbruch gewesen.
Bleiben wir schnell bei Automotiv. Die deutsche Autoindustrie versucht krampfhaft in die Elektromobilität hineinzukommen. Ich kenne viele Leute, die VW fahren zum Beispiel und Ärger haben. Also der Karren ist immer wieder in der Garage, warum auch immer. Oder? Und jetzt hat man lesen und erfahren, dass die Deutschen ihre Software in Köbel schiessen und mit Rivian, also mit den Amerikanern, kooperieren und die Software übernehmen von den USA. Ich kann mich gut erinnern, wo der Volkswagen-Konzern angefangen hat, mit Software produzieren, haben die gesagt, und wir machen ein eigenes Betriebssystem. Und ich bin selber seit 35 Jahren in der Informatik. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, um Himmels Gottes Willen, was macht ihr da? Oder? Also wir haben ja Betriebssysteme wie ein Linux oder so etwas, wo milliardenfach erprobt ist, wo man auch in der Autoindustrie mehrheitlich brauchen kann. Und die Deutschen sind gegangen und gesagt, wir bauen ein eigenes Betriebssystem und das verkaufen wir nachher den Amerikanern, oder? Und jetzt tut man Milliardeninvestitionen, schiesst man jetzt in Köbel. Also mir denkt fast, die Deutschen machen einen Fehler nach dem anderen. Es hört fast nicht mehr auf. Wie ist das für euch? Eure Stoßstangen, sind die gefährdet in Deutschland?
Also gefährdet sind sie nicht. Es werden weiterhin Autos gebaut. Es gibt mit Modellpolitik, bleiben wir jetzt mal bei Mercedes als Beispiel. Seit etwa 5 Jahren haben sie zweigleisig gefahren. Das heisst, das gleiche Modell wird einfach in einer Elektroversion und in einer konventionellen Antriebsversion gebaut. Fakt ist aber auch, dass die elektrischen Antriebe, und das ist bei allen ähnlich, BMW, VW oder auch Mercedes, immer noch sehr bescheidene Stückzahlen sind. Und die ganzen Stückzahlen, die man versprochen hat und auch der Zulieferindustrie dort in Aussicht gestellt hat, das hat einfach nie stattgefunden. Und das ist einfach sicher mal ein Aspekt, dass man das gross überschätzt hat.
Die aber das ist dir ja eigentlich gleich, oder? Die Stoßstange ist eine Stoßstange, oder?
Für uns ist das gleich. Ich rede jetzt generell für die Autoindustrie in Deutschland. Aber richtig, für uns ist das eigentlich keine Bedrohung gewesen. Das ist eher noch okay gewesen für andere, die es mehr im Kugellagerbereich oder eben mit dem konventionellen Verbrennungsmotor verbunden waren. Ist das etwas, wo viel, viel mehr Impact hat gehabt, weil die eben nachher halt nicht mehr den Verbrennungsmotor hergestellt haben oder
Teile. Aber jetzt meine Frage, die ich jetzt hatte, ist zur Software, oder? Die Software.
Genau.
Man kann ja einen Computer mit 4 Rädchen bauen oder man kann 4 Rädchen mit einem Computer bauen. Das ist eben nicht das Gleiche, oder? Und Musk mit seinem Tesla hat einen Computer mit 4 Rädchen gebaut und die Deutschen haben immer 4 Rädchen mit einem Computer gebaut. Und jetzt können sie nicht einmal das, also ich bin jetzt gerade ein bisschen sehr bösartig, oder? Und jetzt gehen wir dort auch noch in die Fänge der Amerikaner. Meine, alles, was IT ist, kommt einfach aus Amerika. Oder? Also, ist das Amazon, ist das Apple, ist das Google? You name it, das spielt völlig keine Rolle. USA, USA, USA. Oder? Und jetzt hat die Europäer eigentlich eine riesengroße Chance gehabt, hier effektiv mal einen Stempel zu setzen. Und was machen sie? Sie tun das völlig in die Pfanne hineinhauen. Und machen Abschluss nachher mit einem Amerikaner, mit einem der ganz grossen Amerikaner. Also Amazon ist ja sehr gut beteiligt, gerade bei Rivian. Also ist man wieder bei Amazon eigentlich, direkt oder indirekt? Das ist doch völlig verrückt.
Ja, das ist völlig verrückt, aber das ist halt die Innovationskultur, die in Amerika ist. Ich sage, das eine ist Silicon Valley, das Biotop dort, die Verbindung mit den Universitäten, die Möglichkeiten, aber auch, und das ist in Europa sicher eine Zeit lang völlig unterschätzt worden, wo man hat mit den Finanzierungen von diesen Start-ups, ist ja eine unendliche Vielzahl von Start-ups, und die du jetzt anführst, das sind eigentlich schon die erfolgreichen, aber es gibt natürlich auch viele, die dort erst nachkommen. Und dort haben wir in Europa einen Nachholbedarf. Ich bin aber auch überzeugt, dass Europa durchaus auch Chancen hat, dass wir auch etwas können selber auf die Beine stellen können. Ich glaube, Covid hat uns auch gezeigt, dass wir das müssen, zum Beispiel die ganze Chip-Industrie. Wir müssen uns dort wieder im Sinn vom Onshoring diejenigen Elemente, und das ist mir persönlich wichtig, die für eine Industriepolitik wichtig ist, müssen wir wieder anschauen. Und dort muss einfach auch die richtigen Rahmenbedingungen gegeben werden. Und dort sehe ich einfach auch in Deutschland immer noch ein Problem aktuell, dass die Regierung dort die falschen Anreize setzt, dass eigentlich zu einer Abwanderung von der Industrie kommt und dort dementsprechend sicher auch jetzt nicht die grossen Softwarewürfe passieren.
Du hast jetzt die Chip-Industrie angesprochen. Also das ist noch verheerender fast. Ja. Dort ist der grösste Teil in Taiwan. Also alles, was im Prinzip leistungsfähige Chips kommt, kommt mehr oder weniger aus Taiwan. Und der Rest kommt aus Amerika. Also Intel ist im Prinzip ins Hintertreffen geraten, indem sie die Hochleistungschips, die heute verlangt werden, sei das für KI oder damals für das Berechnen von irgendwelchen Bitcoins oder so, sind sie völlig ins Hintertreffen geraten. Also dort haben sogar die Amerikaner noch Probleme. Aber die Europäer, die tauchen nicht einmal auf.
Genau.
Jetzt, wenn wir würden sagen, ja, wir wollen jetzt die Chipindustrie da irgendwann in Bern oder in Solothurn aufstellen, dann können wir wohl sicher Maschinen kaufen und wir können Häuschen bauen, aber das Know-how ist einfach nicht da. Oder? Das ist schon verheerend, oder?
Das ist verheerend und das kann man auch nicht in kurzer Zeit wieder gut machen. Ich glaube, das ist eben, wie gesagt, das braucht einfach eine Industriepolitik und eine strategische Entscheidung, die sich durchzieht. Und es braucht natürlich auch entsprechende finanzielle Mittel, die nachher die Ansiedelung von diesen Firmen bedingt.
Du hast ja verschiedene Stiftungen gegründet, die sich eigentlich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Oder? Woher geht die Schweiz? Wie positioniert sich die Schweiz? Wie unternehmenfreundlich ist die Schweiz? Welche Chancen haben überhaupt junge Leute, die eine Firma aufbauen wollen? Kommen die überhaupt an Mittel und an Geld her? Werden sie überhaupt ernst genommen? Da bist ja du in beiden Gleisen. Oder? Du hast Barometers gegründet, du hast Stiftungen gemacht. Erzähl uns ein bisschen etwas über das.
Also ich will es wirklich positiv formulieren. Ich glaube an Pioniergeist, ich glaube an das Unternehmertum, ich glaube an die Industrie als auch für einen Werkplatz Schweiz ganz zentraler Faktor. Ich meine, die Schweiz ist nach wie vor das hochindustrialisierteste Land auf der Welt. Und haben wir Sorge zu diesem Standort, aber wie können wir das machen, indem wir wirklich auch gegen vorne schauen, indem wir uns überlegen, was sind unsere Stärken. Und dort setze ich an und sage einfach, wir müssen den Chancenblick haben, wir müssen offen sein, wir brauchen die besten Talente, beispielsweise in dem Thema 10 Millionen Schweiz, wo wir das Jahr über ein Chancenbarometer befragt haben, zeigt sich durchaus, dass die Bevölkerung ist nicht gegen eine 10 Millionen Schweiz. Ich wollte einfach auch wissen, dass die Herausforderungen, die damit einhergehen, Infrastruktur, Wohnungen etc., dass das angegangen wird. Und die Talente und das, sage ich jetzt mal, der Approach, den brauchen wir in diesem Land, dass wir auch die nötigen Talente haben, um eben genau das, was du auch sagst, nämlich zum Beispiel gute Leute haben, Start-up-Szene, da sind wir sehr stark in der Schweiz. Wir haben alle Voraussetzungen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Und dort setze ich an.
Du hast jetzt schon einen Chancenbarometer, das hast du gegründet, ist das richtig? Das mit der Universität St. Gallen zusammen?
Ja.
Oder du hast einfach etwas finanziert oder du machst dort mit?
Nein, ich habe nicht einfach etwas finanziert. Es gibt seit 40 Jahren den Sorgenbarometer von der CS. Und da werden die Sorgen bewirtschaftet, aber keine Lösung gebracht. Ich bin für Lösungen, ich bin Unternehmer, ich will Lösungen bringen. Und dort haben wir gesagt, wir schauen den Chancenblick anschauen. Wir nehmen zwar Themen auf, das Jahr eben die 10 Millionen Schweiz. Und da gibt es natürlich viele Herausforderungen, aber wir reden nicht von Sorgen, wir reden von Herausforderungen, von Handlungsbedarf und von Lösungen, die damit verbunden sind. Insofern bin ich nicht nur ein Geldgeber, sondern ich tue mich auch aktiv mit dem Thema beschäftigen und unter anderem, wie wir hier über das reden, tue ich das nachher auch entsprechend walk the talk machen, weil ich überzeugt bin, wir müssen uns mehr engagieren als Unternehmer und mir ist sehr wichtig, als Unternehmer dort auch eine Stimme einzubringen, in die zum Teil sehr einseitige Diskussion in diesem Land, wo sehr stark von einem Narrativ von der SVP beherrscht wird. Und gegen das wende ich mich einfach, weil ich glaube, man kann durchaus auch positive Elemente reinbringen und nicht nur immer die Sorgen von der Bevölkerung bewirtschaften.
Es gibt eine weitere Stiftung, die heißt Strategie 21, glaube ich, eine Förderstiftung. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das ist Chancenbarometer und Strategiedialog 21, die Förderstiftung, sie in dem Sinn einhergehend. Strategiedialog, wie der Name sagt, wir wollen Dialog führen, wir wollen den Diskurs führen. Solche Gespräche, wie wir hier führen, finde ich extrem wertvoll. Die kommen viel zu wenig vor. Wir bieten Dialogplattformen für meinungsbildende Leute, für Entscheidträger. Und für mich ist, wie gesagt, wichtig, als Unternehmer, Lösungen zu diskutieren und dementsprechend auch konstruktiven Dialog zu haben.
Ja, kann man sagen, dass der Dialog 21 ist so wie ein Mini-WEF?
ein Mini-WEF, das wir aber in verschiedenen Formaten haben. Ich habe einen Podcast, den ich zusammen mit dem André Silberschmidt seit 3 Jahren mache. Der heisst «Helvetia, lass uns reden», wo wir Unternehmerpersönlichkeiten, so wie wir hier auch reden, eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang zu wichtigen Themen Diskussion führen. Wir haben eben den Chancenbarometer, der Umfragen macht, Auswertungen macht und dementsprechend lösungsorientiert Handlungsempfehlungen abgibt. Wir haben Publikationen etc. Also es ist ein sehr viele Format und wir machen aber jetzt nicht, das wäre auch nie der Anspruch, ein WEF, wo wir einfach eine riesige Konferenz haben, wo viel geredet wird und am Ende vielleicht gar nicht so viel rauskommt. Es ist auch gar nicht vergleichbar von der Grössenordnung.
Wie funktioniert das? Man trifft sich, man diskutiert und nachher, jetzt tu mich entschuldigen, kommt einfach viel heiße Luft hinten raus und eigentlich nichts Konkretes. Und dann wäre es im Prinzip eine Stiftung mehr. Oder was machst du, dass effektiv auch ein bisschen Fleisch an den Knochen kommt?
Also wir haben 8 oder 9 Jahre lang das Wunschschloss gehabt. Dort haben wir Ideenwettbewerb gemacht für Ideen, die die Schweiz vorwärts bringen. Haben das nachher prämiert. Jedes Jahr hat es einen Sieger gegeben. Der Sieger ist mit seiner Idee oder Siegerin mit ihrer Idee nachher zu den Generalsekretären von der allen Parteien in der Schweiz nach Bern eingeladen worden und hat dementsprechend die Idee können einbringen. Wir haben dort sehr viele, ich könnte jetzt das aufzeigen, Ideen, die nachher umgesetzt worden sind oder befördert worden sind. Das ist eben nicht heiße Luft, sondern das sind konkrete Beiträge mit Ideen, die wir ermöglicht haben und die über diesen Weg nachher auch in die politische Meinungsbildung eingeflossen sind.
Ist das mit Theorie, also jetzt nicht heiße Luft, sondern Theorie. Oder ist es, ich habe zum Beispiel eine Geschäftsidee, kann ich mich bei Strategie 21 melden und das wird ernst genommen? Oder wird die abgewiesen, sagen, ja, nein, wir sind kein direkter Investor, wir machen nichts direkt?
Also, du kannst jederzeit bei uns melden. Wenn du eine Idee hast, dann schauen wir die an. Wir haben die Laritz-Stiftung, die Dachstiftung ist vom Strategiedialog. Dort tun wir auch zum Teil Ideen finanziell unterstützen. Das ist auch möglich. Das Wunschschloss ist ein eigenes Format, wo man im Rahmen von dem Prozess vom Wunschschloss die Ideen einbringt. Aber wir sind durchaus auch offen für andere Ideen. Geschäftsideen per se jetzt nicht unbedingt. Das sind Ideen, die die Zivilgesellschaft befördern.
Ich komme wieder zurück zu deinem Vater, zum Helmut. Er hat die Firma damals gegründet. Er hat ja nicht wirklich Geld gehabt. Er hat ein bisschen Geld bekommen von seinen Eltern, um das zu machen. Und er hat von einer Mitbeteiligten, von einer Elsa Linhardt, hat er auch noch Geld bekommen, weil die gefunden hat, das ist cool, Helmut, was du da machst. Und die sind auch beteiligt geblieben, bis vor kurzem. Und die Firma ist gewachsen und ist immer wie schwer geworden. Die hat nachher gesagt, wir sind bereit, vollen unternehmerischen Risiko zu tragen und die Aktionäre auszuzahlen. Und das war in so einer Grössenordnung, die schwindelerregend ist. Wie macht man so etwas? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, wenn ihr gesagt hättet, was? Wieso müssen wir die überhaupt auszahlen? Die Aktien werden eh nicht gehandelt, also kaufen können sie sie eh nicht. Und warum habt ihr das gemacht? Also da ist ja sicher ein riesen Teil von eurem Familienvermögen oder Anteil ist eigentlich nicht flöten gegangen, sondern ihr habt einfach gesagt, jetzt gehen wir nochmal voll ins unternehmerische Risiko rein.
Also vielleicht, es war nicht ganz kürzlich gewesen. Es war vor über 25 Jahren gewesen,
das stattgefunden hat.
Wo wir den Auskauf gemacht haben. Und es war natürlich auch so gewesen, dass die nächste Generation, die wir nachher das haben, mit ihnen verhandelt, die sind einfach nicht mehr interessiert gewesen an dieser Unternehmung. Das hat halt,
ist normal. Aber hättet ihr noch können sagen, das ist uns eigentlich wurscht, oder? Wenn ihr nicht interessiert seid, seid ihr nicht interessiert, oder?
Ja, aber ich sage mal so, wir waren immer im Gespräch, im Dialog. Sie hatten auch einen Verwaltungsrat bei uns und über diesen Weg haben wir einfach nachher eine vernünftige Lösung finden. Gott sei Dank sind wir eben, wie gesagt, im Dialog geblieben und haben dort konstruktiv können das lösen. In anderen Fällen wird ja häufig Streitigkeiten oder gibt es nachher andere Voraussetzungen, die mit dem gar nicht kompatibel sind. Also wir haben dort Glück gehabt.
Wie bewertet man so eine Firma überhaupt? Das ist noch schwierig, oder? Also wenn du einen Kurs hast an einer Börse, dann kannst du sagen, ja, das ist das Vertrauen, das die Investoren in uns haben oder halt nicht haben. Und das ist ja nicht der Fall, die sind ja nicht kotiert.
Das ist nicht kotiert, sind wir nicht, das ist richtig, aber wir haben dort eine vertragliche Regelung zur Wertbestimmung.
Und das ist eigentlich gut gegangen. Die zwei, ich muss das gleich schon sagen, die haben wunderschöne Namen. Der eine ist der Johannes Hermann von Staff. Also die heissen nicht einfach Wagner oder so, oder? Sondern, und das ist die Margarete von Hühnersdorf, oder? Das ist für genau. mich die... Genau, also das ist mega. Das sind Fonds, oder? Ja. Also ihr seid nur die Wagners und die anderen sind die Fonds, oder?
Das ist so. Also die Margarete hat von Herr von Hühnersdorf geheiratet und der Hans von Staff ist der Name vom Vater. Die ursprüngliche Eigentümerin von der anderen Seite ist die Elsa geborene Lienhardt gewesen. Und das geht nochmal kurz zurück auf die Geschichte. Also von den Urgroßeltern die Lederfabrik von der Seite von meinem Vater und die Elsa Lienhardt, ihre Vater hat auch eine Lederfabrik gehabt. Und so hat sich eigentlich die Beziehung ergeben und ja, wie du gesagt hast, oder wie wir jetzt gesagt haben, ist das nachher halt der Heirat. Entsprechend sind ja auch die Namen gekommen und die nächste Generation hat nachher einfach raus wollen.
Wie viele Enkel vom Helmut, also von deinem Vater, gibt es? Ich glaube, bei 12 oder so, oder?
Genau.
Das heisst eigentlich, die nächste Generation ist auch fast ein kleiner Hühnerhof.
Das ist ein kleiner Hühnerhof, das kann man so sagen, oder heute sagt man modern Next Gen. Jedes Jahr gibt es eine Veranstaltung, wo sie sich treffen untereinander. Wir haben da und dort so Familienanlässe, sodass wir einfach auch die nächste Generation mit dem Unternehmen vertraut halten, vertraut machen. Und es gibt im Moment meinen Sohn, der in der Firma arbeitet, und eine Nichte, die in der Firma gerade kürzlich angefangen hat, letztes Jahr. Und sonst sind aber alle anderen in ganz anderen Bereichen tätig.
Die Geschichte von der Auszahlung, wie ihr das jetzt gemacht habt mit den Erben von der Elsa Lienhardt, die wird natürlich immer wie heftiger, oder? Es wird immer schwieriger. Also das Ding ist gross geworden, ist mächtig geworden, ist finanziell schwer geworden. Das heisst aber nicht, dass man einfach Geld auf dem Bankkonto hat. Das heisst einfach, dass man eine riesige Firma besitzt. Und da machen sich viele Leute eigentlich die falschen Gedanken. Auch dann hat man nicht einfach Mittel zur Verfügung, unendlich. Auch dort bei 12 Kindern, nehmen wir jetzt mal an, es wird fiktiv so weitergehen, 2 übernehmen wieder und müssen die anderen 10 nachher wieder auszahlen. Das ist ja fast nicht möglich, oder?
Das ist fast nicht möglich und das ist einfach auch ein Problem, wo nochmal zu deiner Frage wegen der 300 Reichsten, meine die in einer Enteignungsinitiative von der Juso, die jetzt vermutlich im 26. zur Abstimmung kommt.
Erbschaftsinitiative,
ja,
oder?
Ja, aber ich sage dem Enteignungsinitiative, weil sie in die Richtung geht. Ist einfach dort natürlich eine Bauernfängerei, weil man vermittelt, ja, das sind alles Reiche und dann kann man nachher die Hälfte vom Vermögen abknöpfen. Aber das ist in den meisten Fällen auch im KMU-Sektor oder in den Familienunternehmungen gar nicht der Fall, weil das Vermögen ist in der Firma investiert. Das war bei uns auch der Fall gewesen und wir haben nie größere Dividenden rausgezogen und nachher kommt sagen, ja, das ist so ungefähr Unrecht. Nein, es ist die Frage, was hat das für eine volkswirtschaftliche Auswirkung? Und wie gesagt, das ist einfach wichtig, dass wir dort auch eine Sicherheit haben. Das gehört eben auch zum Thema Schweiz und der Erfolgsfaktor Schweiz. Und wenn wir aber das nachher, wenn das angenommen würde, dann glaube ich, haben wir einen riesen Fehler gemacht.
Also die Initiative hat ja jetzt schon Schlagschatten, indem es Leute gibt, die sich überlegen, in die Schweiz zu kommen und irgendeinen engagieren, einen Jurist engagieren oder einen Treuhänder engagieren. Sagt ihnen, denkt daran, im 2026 gibt es eine Abstimmung. Die Obstwagner sagt, haben Enteignungsinitiativen. Und das kann Leute abhalten, in die Schweiz zu kommen.
Ja, unbedingt. Also das ist heute schon der Fall. Und es gibt auch Leute, die aus der Schweiz bereits rausgehen und den Wohnsitz verlegen. Ich meine, gewisse vermögende Leute sind sehr agil und können sich schnell entscheiden. Aber ich muss nochmal sagen, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die jetzt vielleicht vor 5 Jahren in die Schweiz kommen, weil sie favorable Bedingungen haben. Ich denke da an Norweger und andere, die zum Teil in den Medien waren. Sondern ich denke an Schweizer Mittelstand, an die KMU, die hier auch über die 50-Millionen-Grenze würden kommen von dieser Enteignungsinitiative und die über diesen Weg nachher einfach wirklich leiden. Und die vielleicht gerne in die Schweiz kommen wollen, als Unternehmer, werden sicher im Moment sich das sehr gut überlegen, weil für die Bedingungen sehr schwierig werden, wenn das kommt.
Wie gehen die strategisch vor, um das der Bevölkerung wirklich zu erklären. Also es kann einer auf dem Papier kann er 20 Millionen besitzen und dann, wenn er wirklich müsste 50% abdrücken, Erbschaftssteuer, dann sagt er, ich kann es vergessen, oder? Du kannst meine Firma haben, du hast den Schlüssel. Ich habe genau 150'000 Franken auf dem Konto, die kannst du mir auch noch wegnehmen, wenn du willst, spielt alles keine Rolle mehr. Also es ist völlig absurd. Und jetzt frage ich strategisch, was machen KMUs und die grösseren Eigentümer, um die Bevölkerung wirklich zu überzeugen, dass das ein absoluter Irrsinn ist. Ich erlebe sehr oft die Bürgerlichen so ein bisschen als unstrategisch. Also, das heisst, sie kommen dann 3 Tage, bevor es tätscht, können sie heulen, oder? Und sagen, oh, können wir noch ein Interview machen und schnell, oder jetzt bei Aktiv Radio. Aber wenn man sie fragt, was ist eigentlich eure Strategie für die nächsten 5 Jahre, dann kommt, ich bin wieder bei der heissen Luft, oder? Dann kommt nicht viel Gescheites daher. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht und ich habe von der Linken habe ich mehr, ohne dass ich mich jetzt politisch outen überhaupt nicht, habe ich mehr das Gefühl, dort ist eine Strategie dahinter, eine Idee dahinter, und man tut frühzeitig die Impfung für die Bevölkerung zu impfen und nicht zu erklären, wie wichtig also jetzt die Enteignungsinitiative oder Erbschaftssteuerinitiative ist. Was macht denn ihr, dass das nicht passiert?
Also du sagst, was macht ihr? Ich weiß es nicht, wenn du mit mir meinst, aber ich
rede jetzt hier dazu, als, oder?
Ja, ich gehöre dazu, aber ich bin jetzt hier nicht irgendwie im Moment in einer Front eingebunden, die sich schon in dem Sinn engagiert, aber vielleicht werde ich das machen oder habe es auch gemacht in früheren Fällen. Warum? Weil ich einfach tatsächlich dem folgen. Du hast recht, die Linken sind besser organisiert, die haben den Puls zum Teil, die finden, wo man kann die Bevölkerung anbeissen kann. Und dort sind wir schwach. Wir haben das bei der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, dort hat man viel zu spät reagiert, wir haben das in anderen Fällen gesehen. Und ich glaube, hier muss man einfach auch nochmal über Bücher, auch eben die Unternehmer müssen über Bücher, man sollte wirklich mehr aufstehen und die Meinung kundtun, nicht als heisse Luft, da bin ich nicht ganz einverstanden, sondern wirklich glaubwürdig, was wir investieren, wie wir hier in diesem Land beitragen zum Bruttosozialprodukt. Es hat mal den Song gegeben, wir spucken wieder in die Hände und steigen das Bruttosozialprodukt. Von dem redet kein Mensch mehr. Wir reden nur noch von Umverteilung, wir reden nur noch von der 13. AHV und von dem und jenem. Und ich glaube, dort müssen wir als Unternehmer wieder mehr aufzeigen, was eben wichtig ist und dass eben wir als Unternehmer einen Beitrag leisten und nicht Abzocker sind. Aber das Bild von der Abzocker, das wird natürlich von der linken Seite gepflegt, von den Medien auch gepflegt und das muss korrigiert werden. Und dort ist ein langer Weg, da bin ich bei dir, weil das kann man nicht einfach 3 Tage vor der Abstimmung schnell ein bisschen Zuckerguss drüber geben.
Wir haben einen aktuellen Trend bei den Initiativen, dass man im Prinzip Schlägstängel verteilt, aber nachher nicht sagt, wie die Schlägstängel sollen finanziert werden. Bei der 13. Anfall war das objektiv so gesehen. Also die Leute haben gesagt, ja, das ist noch cool, der 13. Anfall. Interessanterweise sind die Jungen zu wenig abstimmen am China, um das zu verhindern, weil die trifft es jetzt dann jahrzehntelang. Die Eltern, die sagen, es ist noch cool, oder? Jetzt habe ich den 13. Anfall, machen wir doch. Was ganz toll ist, ich habe vor kurzem am Mikrofon die Regierungsrätin, Finanzdirektorin vom Kanton Bern bei mir begrüßen. Und ich habe dort ausgerechnet, dass sie allein von der 13. Anfall kommt der Kanton Bern etwa 45 Millionen zusätzliche Steuererträge über. Und ich habe sie dann gefragt, Frau Regierungsrätin, was macht ihr mit diesen 45 Millionen? Wenn irgendjemandem die 45 Millionen wieder zurückgeben und so weiter. Und sie hat sich ein bisschen gedrückt um die Antwort. Also, das sind einfach zusätzliche Erträge. Also, haben wir nochmal eine Steuer aufgebaut eigentlich mit einer 13. Anfall. Und eigentlich hätte die vielleicht viel gescheiter gesagt, der Anfall muss gar nicht versteuert werden, zum Beispiel, oder? Das wäre jetzt vielleicht noch spannend gewesen. Aber es hätte der Kanton wieder nicht wollen, weil er hätte seine Steuerstrukturen verloren, oder?
Das ist ja so, ja.
Also, müsste die Unternehmer eigentlich nicht etwas lancieren, was sie sagen, in einem Initiativtext muss, wenn Forderungen da sind, auch die Finanzierung drin sein. Und Forderung ohne Finanzierung ist ungültig.
Das ist sicher eine berechtigte Forderung. Aber wir können natürlich das, wir müssten dort Initiativen machen, um das zu erreichen. Handkehrum wird eine Initiative lanciert, dann geht sie zur Bundeskanzlei, wird beurteilt und die sagt, ob es das rechtens ist oder nicht, ob jetzt die Finanzierung drin ist oder nicht. Ich glaube, das wird schwierig. Und dort, ich sehe nochmal, ich sehe mehr die Aufzeigen vom Gesamtwirtschaftlichen, vom Gesamtkontext, glaubwürdig wieder. Wir müssen wieder ein bisschen oben runterkommen. Wir müssen als Unternehmer herstehen. Wir müssen erklären, was wir machen, dass wir 99% von uns arbeiten jeden Tag, 7 Tage in der Woche, und wir leisten den Bruttosozialbeitrag. Ohne den wir uns gar nicht solche Experimente leisten könnten. Und ich glaube, das muss wieder klar werden. Und dort hat aber die Unternehmerschaft oder zum Teil auch die Wirtschaftsverbände nicht immer eine gute Arbeit geleistet. Und ich bin überzeugt, wir müssen dort mehr Unternehmer aufstehen und das erklären und begründen.
Was ich auch wieder mal sagen muss, ist, dass 1% der Bevölkerung 23% der Einkommenssteuern und 10% der Bevölkerung liefern über 50% vom Steuersubstrat. Vielleicht sollte man das wieder mal zeigen, und dass sich die nur bis zu einem gewissen Teil blocken lassen. Und irgendwann ist es genug, oder? Dann ist fertig blockt, oder? Also wenn der Schraubstock zu fest angezogen wird, dann flüchtet man eigentlich, oder? Genau. Jobst, ich habe noch etwas ganz anderes. Ich will dich auch wieder zitieren. Davon träumt Rehau-Chef Jobst Wagner: Schön wäre, wenn dereinst einmal jeder Mann, der sein Kunststofffenster öffnet, die Toilettenspülung drückt oder die Klimaanlage im Wohnhaus einschaltet, an die Wagners denkt. Rehau Inside, also wie Intel Inside. Also ist das etwas, was ihr jetzt strebt, was dein Vater eigentlich nicht wollte? Er hat eigentlich gesagt, das ist gar nicht notwendig, oder? Da soll Mercedes, Daimler soll Daimler, VW soll VW drauf tun auf unsere Produkte, das ist ja wunderbar. Uns geht es gut dabei. Das ist jetzt, ist das ein Strategiewechsel?
Also ich kann mich nicht besinnen, dass ich das gesagt habe. Vielleicht ist mir das jetzt Maul gelegt worden, keine Ahnung. Es ist natürlich schon eine andere Voraussetzung heute. Also früher hätte man gewisse Sachen können unbemerkter machen, und da ist auch Werbung oder Kommunikation, Medienarbeit nicht so wichtig gewesen. Wir kommen heute einfach nicht um das drum herum. Aber dass jeder muss uns kennen, das ist, da würde ich mich jetzt hier gerne korrigieren. Das ist sehr davon abhängig, welches Produkt, welches Programm, in welcher Branche dass man unterwegs ist. Zum Beispiel müssen uns die Architekten kennen, damit sie Ausschreibungen machen, aber nicht unbedingt jede Frau oder Mann auf der Straße. Also das ist eine sehr selektive Geschichte. Wir sind ein Industrieunternehmen, wir liefern primär B2B, und wir können uns das auch gar nicht leisten, dass uns jeder kennt. Das ist mehr in der Konsumbranche der Fall. Ich glaube, wir sind im Moment da gut aufgestellt. Wir nutzen soziale Medien und andere Möglichkeiten. Und viel mehr brauchen wir im Moment.
Also ihr wollt nicht, dass im Prinzip bei einem Mercedes vorne auf der Stoßstange ein Rehau drauf steht?
Ja, das lässt Mercedes auch gar nicht zu. Also
aber das willst du auch gar nicht?
Ja, also wenn sie das würden machen, würden wir es zulassen, würden wir es machen. Aber das ist jetzt nicht...
Es ist noch interessant, es gibt ja so kompatible Handelsketten. Und ich weiß nicht, ob es das bei den Stoßstangen angeht. Also wenn man die Original-Stoßstangen kaufen, dann kostet sie X. Und wenn ich eine kompatible chinesische Stoßstange, die noch gebaut wurde, kostet sie nur Y. Macht euch das weh?
Nein, also ein Ersatzteilgeschäft ist ein sehr profitables Geschäft.
Eben, aber die liefern das dann wieder an Mercedes, und Mercedes liefert es der Garage, und Garage baut es dann schlussendlich ein. Oder der Garossier.
So ist es.
Jobst, vielen Dank, dass du zu uns vorbeikommen bist.
Sehr gerne.
Es hat mega Spass gemacht. Ich wünsche dir viel Glück mit der Real und dem Veit selbstverständlich auch.
Danke.
Und ich hoffe, ihr werdet etwas machen für 2026, dass wir hier Bevölkerung wirklich richtig aufklärt.
Ja, ist etwas im Tun. Danke, Daniel.
Super, wir freuen uns.
Aktiv Radio Interview.